Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. Ich habe immer wieder mal die Frage, was ich denn eigentlich den ganzen Tag so tue als Senior Softwareentwickler unter den Videos. Und dann habe ich mich entschlossen, ich gebe dir heute einfach mal einen kleinen Einblick in das, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache. Und zwar im Gegensatz zu normalen Entwicklervideos, die du draußen kennst, wo man dann sagt, okay, hier zeige ich dir mal einen Tag. Mich entschlossen, ich gebe dir eine ganze Woche, weil der Tag ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was ich tue. Das wirklich ganz unterschiedliche Tätigkeiten sind und es gibt eben auch Tage, wo ich gar nicht programmiere. Dafür habe ich jetzt einfach mal einen ganz normalen Wochenkalender hier aufgesetzt, von Montag bis Freitag. Und den siehst du auch so ein bisschen in der Brille reflektiert. Das liegt eben an der Brille. Eine Sache noch vorweg, ich habe hier Montag bis Freitag aufgelistet. Wenn du meinen Videos etwas länger folgst, weißt du ja, dass ich am Freitag gar nicht arbeite, sondern immer nur von Montag bis Donnerstag. Deswegen habe ich einfach von der Folgewoche den nächsten Montag reingeholt als Beispiel, um dir mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie bei mir eine 5-Tage-Woche aussehen würde. So, bevor ich in die Vollen gehe, lass mir noch einen Daumen nach oben da oder den anderen Daumen, wenn dir solche Videos gefallen. Wenn du bereits ein Abo bei mir hast, dann sage ich super, danke, kriegst 2 Daumen von mir. Denn das hilft mir, solche Videos zu produzieren und auch ein bisschen die Motivation oben zu halten. Wir fangen einfach mal mit dem ganz leeren Wochenkalender an. Im Schnitt komme ich um 7.30 Uhr ins Büro und gehe irgendwas zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr. Das kommt wirklich auf den Tag an. Jetzt in den anderen Videos sagen die Leute ja mal, wann sie aufstehen. Also wenn dich das total interessiert, ich stehe im Regelfall kurz vor 6 auf und bin so müde wie alle anderen eben auch und brauche dann erstmal einen Kaffee, um wieder zum Mensch zu werden. Und dann geht es ab Richtung Büro in Non-Corona-Zeiten und jetzt bin ich dann eben im Homeoffice. Das ist dann einfach so noch der kleine Unterschied. Die Uhrzeit vom Aufstehen bleibt immer gleich. Das Erste, was du hier siehst, ist, wie meine Woche aussieht. Ich blocke mir immer grundsätzlich die Mittagspausen frei. Das ist etwas, was ich mir als Luxus erlaube und sage immer, zwischen 13 und 14 Uhr mache ich Mittagspause. Manchmal ist es auch zwischen 12.50 bis 13.50, irgendwie sowas. Das ist das Erste, was du hier siehst und das bleibt auch dauerhaft. Der Vorteil, wenn ich das so in den Kalender reinsetze, ist, niemand anders kommt mir mit Meeting dazwischen und klaut mir quasi meine Mittagspause. Was ich als Erstes morgens im Büro mache, das ist eigentlich jeden Tag dasselbe, so ein bisschen quasi mein Ritual. Das heißt, ich gehe als Erstes mir mal einen Kaffee organisieren, das machen ja die meisten, einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser, was auch immer. Und ich sage zu allen erstmal, die ich treffe, hallo. Also einfach so, mehr oder minder, je nach Tagesform. Manchmal ist das so, hallo, oder so, Aber im Großen und Ganzen ist es einfach mal ein Begrüßen der Leute, die man sieht, die man da nicht sieht. Da kann man kurz in den Chat reinschreiben, hallo, ich bin da. Was auch in dieser ersten halben Stunde passiert, ist, ich gucke, ob es irgendwo brennt. Also sprich, ob irgendwas wirklich kaputt ist. Das heißt, wir haben ein Monitoring-System, wo ich dann sehe, ob irgendwas im roten oder im gelben Bereich ist. Und ich scanne einmal kurz meine E-Mails nach E-Mails mit Ausrufezeichen oder wo irgendwie drin steht, kaputt, muss was gemacht werden. Du weißt, wie das läuft. Oder wenn du 50 Mails auf einmal zum selben Thema hast, dann weißt du, hier ist etwas nicht okay. Das mache ich auch einfach jeden Morgen so. Dann am Montag ist quasi ein bisschen noch ein spezielles Ding, was ich mache. Was ich am Montag anfange, ist, ich suche mir die 3 Timeslots für die Woche raus und auch für die Folgewoche, an denen ich programmieren werde. Und zusätzlich zu den News lesen, das ist also das Icon, was du da noch siehst, dass ich auch durch alle möglichen News-Kanäle einmal durchgehe, schaue ich als Wichtigstes wirklich, wann kann ich programmieren. Und ich blockiere mir diese Slots aus, dass mir niemand anders das mit Sitzungen und Ähnlichem wegblockieren kann. Und jetzt sagen wir einfach mal, für diese Woche habe ich diese 3 Timeslots so gebucht. Eben, was ich meinte, meist mache ich das 2 Wochen im Voraus, weil Sitzungen ja nicht erst spontan stattfinden, sondern häufig geplant sind. Hier siehst du, dass es meistens 2,5 Stunden Timeslots sind. Kopfhörer mache ich einfach drauf, um zu zeigen, okay, hier programmiere ich ganz intensiv. Meistens zu einem aktuellen Projekt oder manchmal auch zu einem Thema, was mich wirklich interessiert, wo ich denke, hier könnte man noch mal ein bisschen was Innovatives drehen. Das ist fix drin und das ist eigentlich auch so bei uns der Usus und das wird auch akzeptiert. Dann an den anderen Morgen, in der 2. halben Stunde, die ich im Büro bin, beschäftige ich mich primär eigentlich mit News lesen. Was bedeutet das? Ich habe ganz viele RSS-Feeds, die ich abonniert habe von diversen großen Webseiten, von News-Webseiten, aber auch so die Klassiker wie Google-Blog und Microsoft-Blog und auch von den Unternehmen, deren Software wir eingekauft haben, deren Blogs habe ich auch alle abonniert. Und dann gucke ich mal im RSS-Reader einmal kurz durch, ob es was Wichtiges gibt. Das sind dann so zwischen 50 bis 100 Headlines. Die scanne ich dann durch, wo ich mich für interessiere, lese ich ein bisschen detaillierter. Und was ich auch mache ist, persönlich mag ich halt Medium sehr gern. Ich schaue auf die Medium-Webseite, was meine aktuellen Vorschläge sind, wo ich heute mal ein bisschen lesen könnte, wenn ich eine ruhige Minute habe. Also erstmal ankommen und in der zweiten halben Stunde dann ein bisschen auf up-to-date sein, denn das braucht man dann für Smalltalk später. Das ist immer ganz nützlich. Der nächste große Block ist dann quasi wirklich erstmal eine Stunde E-Mails schreiben, eine Stunde Kalender checken, neue To-Dos setzen, sowohl für den Tag als auch für die Woche und gegebenenfalls mit Leuten reden. Also entweder Leuten aus dem Büro oder man chattet Leute an, man ruft sie an oder man zoomt sie an, was auch immer sich anbietet. Täglich kommen zwischen 20 bis 50 neue Mails rein. Das heißt, man geht durch die Mails durch, beantwortet die, die man schnell beantworten kann, eben auch recht schnell weg. Den Rest legt man zur Seite, was vielleicht noch für eine Sitzung wichtig wäre. Fügt das noch ein für die Sitzungsdokumentation, wenn ich in die nächsten Sitzungen laufe. Und wenn man die Chance hat, noch mit Leuten zu reden, dann macht man das an dem Punkt auch. Und das ist auch wie fix drin. Und die meisten halten sich einfach daran, nicht vor neuen Sitzungen zu machen. Ab und an flutscht mal eine Sitzung früher rein. Vor allen Dingen, wenn du Leute aus anderen Zeitzonen hast, dann ist es nicht so schön. Also neulich hatten wir jetzt eine Sitzung mit Leuten aus Neuseeland und die waren dann sehr, sehr früh morgens. Aber das ist eben nicht das Normale. Und dann kann man ja Ausnahmen bestätigen. Die Regel kann man ja ab und an mal was machen, dass man auch nicht zu sehr einrostet, also eine frühe Sitzung. Als nächstes sind die, ich nenne sie mal Core-Team-Meetings, also die Core-Standard-Meetings. Die dauern im Regelfall eine halbe Stunde. Und mit Core meine ich die Leute, mit denen ich direkt an einem Produkt zusammenarbeite. Bei mir sind das 3 oder 4 Leute. Und was in diesem Meeting stattfindet, ist also wirklich total informell, ist einfach so Sachen wie, hast du das und das in der E-Mail gesehen? Ah ja, habe ich gesehen. Hast du noch irgendeine Idee? Was wollen wir heute machen? Wer übernimmt welche Aufgabe grob? Kann ich irgendjemanden unterstützen? Brauchst du irgendwie noch Hilfe? Irgendjemand ist krank, irgendjemand ist anderweitig abwesend oder man muss noch eine andere Sitzung vorbereiten. All das machen wir so. Sehr informell und häufig einfach auch mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und das ist wichtig, dass man das macht. Einfach zum einen das Zwischenmenschliche und zum anderen auch einfach, dass man die Aufgaben so ein bisschen eintütet mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und auch gegebenenfalls, wenn wir zum Beispiel über Coden reden, dann auch so unser Ping-Pong-Coding planen können. Wer codet an welchem Tag? Wie ist der aktuelle Stand? Und dann kann man auch mal sagen, hast du es denn auch eingecheckt? Oh ja, habe ich oder oh nein, habe ich nicht. Irgendwie solche Sachen, das bietet sich an. Das ist quasi der Core, das ist der kleine Teil von den Leuten, mit denen ich eng zusammenarbeite. Dann gibt es dazu noch die klassischen Team-Stand-Up-Meetings. Das sind bei uns im Moment 2-mal in der Woche. Das war schon mal mehr, das kann auch mal weniger werden. Und dann stellt man sich einfach mit dem Team zusammen. Jeder sagt mal kurz, was er aktuell macht, wo er vielleicht noch Hilfe braucht, wo er vielleicht noch Dinge anders machen will und nochmal separaten Feedback braucht. All das macht man. Und das ist eigentlich auch so das Normale. Also die Stand-Up-Meetings sind eigentlich inzwischen so der normale Weg, miteinander zu arbeiten. Und dann siehst du, dann fühlt sich das schon langsam in Meetings. Dann hat man schon mal 2 Meetings pro Tag im Schnitt mit den Leuten, mit denen man eng zusammenarbeitet. Als nächstes kommen die großen Meetings. Und die habe ich hier so ein bisschen violett eingefärbt. Und die großen Meetings, die sind im Regelfall projektspezifisch. Also dort habe ich unterschiedliche Hüte auf, wenn ich das so sagen darf. Manchmal muss ich nur zuhören, manchmal muss ich aktiv agieren, manchmal muss ich auch Dinge vor- und nachbereiten. Ich habe jetzt als Beispiel mal 5 verschiedene Projektmeetings genommen. Das ist nicht unrealistisch. Ich habe zwischen 3 bis 6 von diesen Meetings pro Woche und die sind auch immer unterschiedlich lang. Manchmal fällt auch eben was aus, manchmal kommt spontan was dazu, weil irgendjemand jetzt gerade zum Beispiel einen Lieferanten im Haus hat, mit dem man sich auch unterhalten kann. Also ich nehme es mal einfach mal so als Beispiel. Eben das Projektmeeting 1 hier, was du hier siehst, um 11 Uhr, von 11 bis 12 am Montag, das wäre zum Beispiel was, wo man ein bisschen die technischen Anforderungen an einem Produkt zusammenträgt, wo ich halt einen hohen Redeanteil habe, weil ich halt immer nachbohre, ist es wirklich so, was sind die Edge Cases, die klopfe ich da mit dem Kunden ab, also wie viel maximal muss das Produkt können, wie groß sind die Dinge, die in dem Produkt drin sind, wie häufig wird darauf zugegriffen, das ist dann quasi mein Job und dann habe ich auch wirklich viel zu sagen und hole auch viel wieder ab. Bedeutet aber auch, das sieht man dann demnächst gleich nochmal, dass ich auch viel zu dokumentieren habe zu einem anderen Zeitpunkt. Zwei ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich einfach nur als technischer Beisitzer bin. Also da sitze ich nur und habe eigentlich wirklich fast keinen Redeanteil, sondern höre den Leuten zu. Und mein Job ist es dann im Endeffekt irgendwann zu sagen, wrong, also etwas höflicher. Einfach zu sagen, das ist technisch jetzt gerade nicht korrekt oder ihr geht jetzt von einer falschen Grundlage aus, das könnte anders sein. Aber 95% der Zeit ist es nur Nicken und Zuhören und die Leute dann bestätigen, dass das alles korrekt ist, was sie tun. Das kommt vor und das ist, kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil es natürlich monoton ist und auch nicht unbedingt das Thema, was mich unbedingt interessiert. Aber das gehört dazu, du wirst dann wirklich wie beratend dazugeholt. Drei zum Beispiel wäre jetzt eine Kommunikation mit externen Entwicklern, das kommt auch vor. Dass man mit den Kunden direkt zusammensitzt, aber noch einen externen Entwickler hat, dem man was erklären muss. Der ist vielleicht gerade nicht da, man überprüft seine Tätigkeiten und mein Job ist zum A zu gucken, ob das umgesetzt ist, was der Kunde vorher in Requirements definiert hat, ob ich das so sehe, dass das korrekt umgesetzt wurde und wenn es nicht korrekt umgesetzt wurde, was jetzt die nächsten Schritte wären. Meistens sind das Entwickler, die dann eben auch kein Deutsch sprechen, das heißt dann immer so die Language Barrier, das heißt, du übersetzt nicht nur das Technische in non-technisches Sprechen, sondern auch noch das Englische ins Deutsche und so weiter und so fort. Je nachdem, was die Leute für Muttersprachen haben, hat man da dann auch noch mal so ein paar Stolperfallen drin. Das vierte, das ist ein großer Block, das siehst du hier auch, das ist ja am Donnerstag von 11 bis 12.30 Uhr als Beispiel. Und das ist ein gutes Beispiel für ein großes neues Projekt, wo ganz viele Stakeholder involviert sind, wo man dann eben auch vielleicht zu 10, zu 15 im Raum sitzt und wo es häufig dann mit Präsentationen und Workshops vonstatten geht. Also Leute erzählen, was sie machen wollen, wie der aktuelle Stand ist. Leute präsentieren vielleicht Produkte, die man bisher ausgewählt hat, die man für die Zukunft auch einsetzen möchte. Und das Ganze ist weniger technisch, sondern mehr politisch. Das heißt, du kriegst technische Fragen, die du dann immer ein bisschen politisch beantworten musst. Also ein gutes Beispiel für eine politische Antwort ist nicht nein, sondern ich notiere mir das mal und wir schauen mal später, wie wir das umsetzen können. Oder auch nicht zu sagen, das geht nicht, sondern vielleicht darüber müssen wir erst nochmal separat im Team nachdenken. Also so ein bisschen Wattebäuschen-Diskussion. Das ist okay, das gehört einfach dazu, weil es gibt Leute, die wollen da nicht unbedingt gleich mit einem harten Nein weiterarbeiten, sondern die wollen erstmal alles so ein bisschen aufsetzen und dann das Gefühl haben, ah, es läuft. Und unser Job ist dann einfach im Background zusammenzusetzen, ob es technisch überhaupt möglich ist, was Alternativen wären, ohne gleich konfrontativ zu sagen, nein. Das ist etwas, was eine Lerntätigkeit wirklich ist, wo man reinwachsen muss, dass du weißt, wann du blockst, wann du nein sagst und wann du dem Kunden entgegenkommst, egal wer der Kunde sein mag, ob intern oder extern, und sagst, wir finden da eine Lösung, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt so ist, wie du dir das im Moment vorstellst. Dafür entwickelt man einfach ein Gefühl, wenn man lange dabei ist. Eben, ich mache das Zeug jetzt 20 Jahre, für mich ist es nicht mehr ganz so schwierig, aber manchmal in Sitzungen, wenn man dann mit jungen Entwicklern da sitzt, siehst du, wie sie zucken und Nein sagen wollen und dann denkst du, oh, mein Fuß ist nicht weit genug, um dem oder ihr jetzt gerade auf den Fuß zu treten und musst es dann im Nachhinein ein bisschen ausbügeln. 5 ist ein schönes Beispiel für, sagen wir mal, ein Ad-Hoc-Projekt. Ich habe ja gesagt, morgens guckt man auch, ob irgendwas explodiert ist, irgendwas kaputt ist. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel, was gar nicht so weit hergeholt ist. Wir haben zum Beispiel festgestellt, oh, es gab ein super neues Update, sowohl auf dem Server als auch bei Libraries, die wir einsetzen, bei Sicherheitslibraries. Und die haben dazu geführt, dass zum Beispiel Passwörter, bei denen kyrillische Symbole in den Passwörtern drin sind, dass die nicht mehr sauber verifiziert werden können. Das heißt, die Kunden können sich nicht einloggen. Dann fängt man an, mit allen Beteiligten zu sprechen. Ne? Man versucht rauszufinden, wie viel Prozent der Kunden betrifft es, wie gehen wir mit den Kunden um, können wir sie aktiv anschreiben, hat jemand sie schon aktiv angeschrieben, was bedeutet das in der Datenbank, können wir irgendwas machen, um das Problem ad hoc zu beheben, ist das was langfristig nicht mehr funktionieren wird, also zum Beispiel irgendwelche kyrillischen Symbole nicht mehr als Passwörter zu benutzen, müssen wir das dann vielleicht im Frontend anpassen, müssen wir das im Backend anpassen, ist es ein Datenbankproblem, dass es nicht korrekt gespeichert wird, ist es ein Codingproblem, dass es vielleicht nicht korrekt ausgelesen wird, obwohl es korrekt gespeichert wird. All diese Sachen, sehr technisch, können auch vorkommen. Und dann sitzt du dann wirklich nur mit Tech-Leuten zusammen und kannst dann wirklich, also das sind die Nerd-Out-Meetings, die dann auch wirklich Spaß machen, wo man ein bisschen ja, so reingehen kann und kreative Lösungen entwickeln kann. Das ist nicht die Regel, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Und schon siehst du, habe ich 5 Sitzungen quer durch die Woche verteilt, die mir so langsam aber sicher die kleinen weißen Freiräume voll machen. Das nächste, was dann noch spannend ist, ist quasi, die Sitzungen können noch nachträglich Arbeitsaufträge haben. Also hier siehst du, dass die erste Sitzung noch den Arbeitsauftrag hat, dass ich was kommunizieren muss, dass ich Dinge dokumentieren muss. Dafür nehme ich mir separat Zeit. Und dasselbe kann natürlich auch bei einer anderen Sitzung passieren, dass ich sage, oh, am nächsten Tag, ich muss es dringend dokumentieren, dass sie alle noch wissen, worüber wir reden. So, dann kommen noch mehr Meetings. Natürlich kommen noch mehr Meetings. Es gibt noch große Team-Meetings regelmäßig, wo man sich komplett austauscht. Nicht nur Stand-up, ha, das ist heute okay oder nicht okay und wir machen das so oder so. Und die großen Team-Meetings, wo man einfach klärt, wo sind unsere Ziele für die nächsten Wochen und Monate? Haben wir irgendwelche Ziele verpasst? Was haben die Chefs und die Kunden zu uns gesagt? Wie können wir damit umgehen? Das sind große Meetings, die dauern im Regelfall zwischen 60 bis 120 Minuten. Und dann hat auch jeder einen längeren Redeanteil und einen längeren Zuhöranteil. Das ist gerade, wenn du neu bist, sehr hart zu ertragen, weil 90% von dem, was geredet wird, verstehst du gar nicht. Du verstehst weder die Projekte noch vielleicht die technischen Sachen. Das gehört dazu, das gehört einfach zur Leidensfähigkeit als Entwickler dazu. Du musst dann einfach damit umgehen können und vielleicht machst du ein paar Notizen über Dinge, die du gerne noch neu dazulernen möchtest. Der Nachmittag am Dienstag ist jetzt auch dicke voll. Das ist ein großes Meeting, wo sich die Teamleiter und einige Repräsentanten der Teams nochmal zusammentreffen und über allgemeine Firmenthemen diskutieren. Also was gibt es an neuen Vorschriften, die wir einhalten müssen? Gibt es vielleicht ein neues Software-Rollout, das allgemein dokumentiert und auch koordiniert werden muss? Gibt es neue Hardware? Gibt es irgendwas, was wir wissen müssen über die Internetanbindung und so weiter und so fort? Das kommt relativ regelmäßig, vielleicht nicht im Wochenabstand, aber also alle 2-3 Wochen muss man sowas dann auch durchmachen. Und das ist total spannend, weil man dann auch ein bisschen über seinen eigenen kleinen Team-Tellerrand schauen kann. Aber es füllt die Tage, wie du jetzt ja ganz schön siehst. Die verbleibenden kleinen Löcher, die da noch sind, die fülle ich dann häufig nach Möglichkeit mit E-Mails, die über den Tag auflaufen oder auch Terminkollisionen oder neue Termine, die auftreten können, auf und mache auch noch neue Tasks für die Folgetage. Häufig ist dann einfach so am Ende, wenn man mit den Meetings durch ist, wenn man eher mal ein bisschen durchschnaufen muss, wenn man mit dem Kaffee in Ruhe vorm PC sitzt, dann mache ich sowas und drödel das einfach so runter. Und dann ist es eigentlich schon fast ganz voll, dann bleibt nicht mehr viel und das, was übrig bleibt, versuche ich dann nach Möglichkeit mit Lernen irgendwie aufzufüllen, also Lernen in Anführungsstrichen. Das können Udemy-Kurse sein, das können Kurse sein, die ich bei YouTube ausgrabe, das kann sein, dass ich ein Buch lese, das kann aber auch sein, dass ich mich einfach an einem technischen Problem, wo ich einfach sonst keine Zeit mehr für nehmen würde, mich mal reinarbeite und versuche, das zu finden. Also um das Beispiel wieder mit den Passwörtern und den kyrillischen Buchstaben zu nehmen, vielleicht wühle ich mich da durch und gucke mir genau an, wie das mit dem Encoding bei den unterschiedlichen Abrufen aus der Datenbank je nach, sagen wir mal, Programmiersprache sogar noch aussieht, je nach Framework aussieht, um eine interessante Lösung zu finden oder vielleicht auch ein Aha-Erlebnis zu finden, falls sowas in der Zukunft nochmal vorkommt. Dann bleiben nicht mehr wahnsinnig viele Lücken und die versuche ich mir dann im Regelfall, hier sieht man es, mit ganz vielen Kaffees zu füllen. Natürlich gehören Kaffeepausen auch dazu. Kaffeepausen sind zum einen sehr wichtig als Kit der Teams und einfach Zwischenmenschliches zusammenleimt. Aber natürlich sind sie auch wichtig, einfach, dass du mal ein bisschen runterkommst. Ob du dann effektiv Kaffee trinkst oder eine Cola oder einen Tee oder ein Wasser, das obliegt dann jedem einfach selbst. Einfach wichtig ist, dass es wie so nach Möglichkeit wie so ein Ritual wird, wenn du versuchst, regelmäßig immer mal so Pausen zu machen. Bei uns sind das Vormittagspausen, die versucht man zu machen. Wenn man sie nicht einhalten kann, ist nicht so schlimm, aber so Großteil der Woche versuche ich das. Wenn dann noch Zeit ist, dann nehme ich mir gerne nochmal so separate Einzelkaffeepausen mit Leuten in die Randzeiten. Was da passiert, sind entweder mit Leuten im Detail reden. Ich wollte jetzt gerade Mentoring sagen, aber es ist nicht wirklich Mentoring. Den Leuten vielleicht weiterhelfen bei Dingen, wo sie stecken geblieben sind oder auch manchmal wirklich nur ein offenes Ohr für irgendwas zu haben, was schiefgelaufen ist. Also einfach gegenseitig zuhören. Also wirklich zwischenmenschliches Miteinander reden, hören, verstehen. Wenn du was beitragen kannst zum Verbessern, ist es gut. Wenn du es nicht beitragen kannst, dann hast du zumindest einfach den Druck von der Person, mit der du sprichst, weggenommen. Und das ist eben extrem zwischenmenschlich wichtig. Es hilft dir auch beim Networken, dass du mit den Leuten in Kontakt bleibst. Das versuche ich auch immer so irgendwo mit reinzunehmen. Das war die Woche als Senior-Softwareentwickler. So sieht das bei mir aus im Schnitt. Manchmal habe ich ein bisschen mehr frei, manchmal habe ich sogar noch ein bisschen weniger frei, als man hier drin sieht. Und dann hast du jetzt einfach auch ein Gefühl, wie sich das verändert im Laufe deiner Karriere. Es ist eben nicht den ganzen Tag nur Coden, sondern die Skills, die du entwickelst um das Coden herum, die werden in Unternehmen irgendwann einfach anders genutzt, häufig in Team-Meetings oder in anderen Meetings. Oder eben auch, indem du repräsentative Funktionen hast, indem du vielleicht auch Präsentationen machst. All das kommt dann noch dazu. Ich hoffe, die Neugier konnte damit gestillt werden und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss.